Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Es ist der Ort, an den jedes Jahr zum Oktoberfest Millionen Menschen ziehen. Eigentlich ein Ort, um ausgelassen zu feiern. Doch am Abend wird die Theresienwiese in München zu einem Ort eines dramatischen Zwischenfalls. In unmittelbarer Nähe des Geländes soll eine Frau plötzlich mit einem Messer auf mehrere Menschen eingestochen und diese verletzt haben. Die Polizei schießt auf die Frau, sie stirbt. Tobias Bönte ist an der Theresienwiese. Tobias, was weißt du Näheres über den Tathergang?
Ja, es war 19.45 Uhr, als der erste Notruf bei der Polizei eingegangen ist. Die 30-jährige Frau, die mutmaßliche Täterin, hat ca. 900 Meter entfernt von hier auf einen 56-jährigen Mann eingestochen, diesen dabei leicht verletzt, ist dann weitergegangen und hat eine 25-jährige Frau auf dem Weg hier Richtung der Theresienwiese bei der Schwanthaler Höhe ebenfalls mit dem Messer verletzt. Hier unmittelbar an der Theresienwiese, am Bavaria-Ring, wurde sie dann von der Polizei gestellt. Bei der Festnahme hat sie auch die Polizisten mit dem Messer bedroht, woraufhin die Beamten auf die Frau schossen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt, kam ins Krankenhaus, wurde dort notoperiert, ist allerdings dann im weiteren Verlauf des Abends dort verstorben.
Gibt es denn schon Erkenntnisse über mögliche Hintergründe dieser Tat?
Nee, die sind aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Ich habe gerade nochmal mit dem Polizeisprecher hier vor Ort gesprochen. Stand jetzt ist es so, dass die Polizei keine Verbindung zwischen den Opfern und der Täterin herstellen kann. Dementsprechend ist es noch absolut unklare Motivlage. Die Polizei ermittelt natürlich weiter, ist jetzt auch im Gespräch mit dem Umfeld der Frau, die hier wohl auch in der Nähe gewohnt hat. Und morgen werden wir da wohl etwas mehr wissen zu den Hintergründen. Die Polizei ermittelt auf Hochtouren.
Danke, Tobias, jedenfalls für die Information. Soweit nach München. Der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt hatte schon nach der ersten Woche im Amt eine Bilanz gezogen. Er selbst, wenig überraschend, überwiegend positiv. Doch seine angeordnete Verschärfung der Grenzkontrollen inklusive Zurückweisung von Asylsuchenden ist nun seit gut einem Monat in Kraft und nicht unumstritten. Und das nicht nur wegen der Frage, ob der hohe Personalaufwand verhältnismäßig zu den wirklich zurückgewiesenen Migranten ist, sondern vor allem, weil Anfang der Woche ein Gericht erstmals zu dem Schluss kam, die Abweisepraxis sei im da verhandelten Fall rechtswidrig. Doch die Bundesregierung hält vorerst daran fest. Eine Bilanz von Iris Seiram.
Hier an der deutsch-französischen Grenze scheinen Angaben und Ausweis nicht zusammenzupassen. Die Bundespolizisten nehmen den Reisenden mit. Alltag seit Monaten. 14.000 Bundespolizisten sind deutschlandweit so im Einsatz. Auch auf den Autobahnen, wo die Kontrollen zu Wartezeiten führen.
Nur hier in den Stau, 20 Minuten.
Es stört mich schon, aber es muss sein.
Mit einem Wort, lästig.
Mit Start der neuen Bundesregierung vor 4 Wochen sind Kontrollen noch einmal intensiviert worden. Auch Asylsuchende dürfen auf Weisung von Innenminister Dobrindt an den Grenzen zurückgewiesen werden. 160 sollen es seitdem gewesen sein. Der Aufwand enorm.
Die Zurückweisungen von Menschen, die gar keinen Asyl- und Schutzersuchen stellen oder die eine Wiedereinreisesperre haben, die hatten wir schon vorher vollzogen. Das heißt, wir reden jetzt von den 160 Asyl- und Schutzersuchen, die in den letzten 4 Wochen zurückgewiesen worden sind. Und tatsächlich ist die Zahl relativ gering für den Aufwand, den wir betreiben mit den 14.000 Kollegen, die wir im Moment eingesetzt haben.
Eine hohe Arbeitsbelastung und auch ein juristisches Risiko für die Bundesregierung, die diese Woche einen Dämpfer bekam. Für das Berliner Verwaltungsgericht reichte die Begründung der Behörden im Falle 3er Somalier nicht aus, um auch Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückzuweisen. Doch Dobrindt bleibt auf seinem Kurs. Zitat: Wir werden eine ausreichende Begründung liefern, aber darüber sollte der Europäische Gerichtshof entscheiden. Für die Linke genügt bereits die Eilentscheidung des Berliner Gerichts, um die gesamte Praxis für illegal zu erklären.
Alexander Dobrindt und Friedrich Merz haben eine Migrationswende versprochen. Was dabei rausgekommen ist, ist Rechtsbruch mit Ansage und reine Symbolpolitik.
Die AfD im Bundestag ist nicht per se gegen Zurückweisungen. Im Gegenteil. Doch so funktioniere es nicht. Zitat: Die Zurückweisungen sind zahlenmäßig kaum der Rede wert. Zudem sollte die praktische Umsetzung rechtssicher ausgestaltet werden. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis die nächste Klage bei einem deutschen Gericht landet.
Nicht nur in Deutschland gelten derzeit verschärfte Einwanderungsregeln. Auch in den USA hat Präsident Donald Trump eine neue Tonart in der Migrationspolitik etabliert. Doch nach einem Großeinsatz mit mehreren Razzien gegen Einwanderer ohne Aufenthaltserlaubnis in Los Angeles regt sich Widerstand in der Bevölkerung. Es kommt zu Demonstrationen und die eskalieren. Es gibt heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei, wie unsere USA-Korrespondentin Kerstin Klein berichtet.
Auch heute scheinen die Razzien der Einwanderungsbehörde weiterzugehen. In Paramount nahe Los Angeles bewerfen Demonstranten einen Transporter. Sie vermuten wohl, dass hier Menschen abtransportiert werden, die ohne legalen Aufenthaltsstatus in den USA leben. Ob das stimmt, ist unklar. Aber Razzien in der Gegend gab es offenbar. Gestern Abend hatten sich in Los Angeles Demonstrierende und Polizei heftige Auseinandersetzungen geliefert. Vermummte warfen Steine, die Polizei setzte Tränengas ein. Ein zunächst friedlicher Protest gegen Razzien der Einwanderungsbehörde war hier eskaliert. Diese hatte zuvor mehr als 40 Einwanderer ohne legalen Aufenthaltsstatus festgenommen. Unter den Hunderten, die dagegen auf die Straße gingen, ist auch Patty Rivers. Ihre Tante wurde nach 30 Jahren in den USA vor kurzem nach Mexiko abgeschoben. Sie ist keine Kriminelle. Sie hat 3 Kinder, eins davon Feuerwehrfrau, die buchstäblich ihr Leben riskiert, um uns zu schützen. Es bricht mir das Herz, dass sie ihr die Mutter wegnehmen, nur weil sie es können. An mehreren Orten in L.A. suchten die ICE-Beamten nach Menschen ohne Aufenthaltstitel. Unter anderem in einem Baumarkt, einem Bekleidungsgeschäft, einem Donut-Shop. L.A. ist eine sogenannte Sanctuary City. Das heißt, die Stadt weigert sich, der Bundesbehörde beim Auffinden illegaler Einwanderer zu helfen. Die Bürgermeisterin kritisierte das Vorgehen. Es würde Angst und Schrecken verbreiten. Tatsächlich dürfte das Präsident Trump durchaus recht sein. Er hatte Massenabschiebungen versprochen. Doch die Zahlen bleiben bisher weit hinter den Ankündigungen zurück. Darüber können auch Posts des Weißen Hauses wie dieser nicht hinwegtäuschen. Bilder einer Festnahme verbunden mit dem Aufruf, Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus zu melden. Im Los Angeles County wehren sie sich gegen solche Festnahmen. Aber die Razzien sollen dort noch das ganze Wochenende weitergehen.
Sie ist die zweitgrößte Stadt des Landes und wird offenbar immer mehr zum Ziel Nummer 1 des russischen Angriffskriegs. Die Metropole Kharkiv im Osten der Ukraine wird in diesen Tagen besonders häufig von russischen Raketen und Drohnen attackiert. Der Bürgermeister bezeichnet die Angriffswelle der vergangenen Nacht, die bis in den Morgen reichte, als den stärksten Angriff seit Beginn des Krieges. Wieder gab es Tote und Verletzte. Dutzende Gebäude der Stadt wurden getroffen. Und dazu Tobias Dammers in Kiew. Es gab also vermehrte massive Angriffe auf die ostukrainische Stadt Kharkiv. Könnte das nun schon die erwartete Sommeroffensive der Russen sein?
Nein, das ist Alltag in einer Stadt wie Kharkiv. Kharkiv ist ja seit Beginn des russischen Überfalls immer wieder in so einer Art und Weise angegriffen worden, auch wenn der Tag heute außergewöhnlich massiv war. Aber Russland ist in der Offensive an der Front, rückt da langsam, aber stetig vor. Insbesondere im Osten des Landes, wo am heftigsten gekämpft wird, aber auch im Norden. Und hat in den vergangenen Wochen insgesamt die Einnahme von rund 20 Ortschaften verkündet. Das sind keine blitzartigen Geländegewinne, aber es ist langsam und stetig und Russland ist auf dem Vormarsch.
Zwischen Russland und der Ukraine war ja auch ein großer Gefangenenaustausch vereinbart, der für dieses Pfingstwochenende erwartet wurde. Warum hat das bislang nicht geklappt?
Da gibt es heute 2 komplett unterschiedliche Darstellungen. Russland behauptet, die Ukraine sei schlicht nicht zum Treffpunkt erschienen und würde so den Austausch verzögern und auch die Übergabe von den Leichen gefallener Soldaten. Die Ukraine wiederum weist das zurück. Sie sagt, Russland hätte diesen Termin, diesen Treffpunkt komplett einseitig festgelegt und selbstverständlich sei in den kommenden Tagen auch ein Austausch möglich. Wirklich plausibel ist dieser russische Vorwurf auch nicht, weil es nicht im Interesse der Ukraine sein kann, so einen Austausch künstlich zu verzögern. Denn dieser Austausch ist ein Ergebnis der diplomatischen Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul vor einigen Tagen. Und auf diese Verhandlungen hatte insbesondere auch der US-Präsident Trump gedrängt, der einer der wichtigsten Verbündeten der Ukraine ist.
Tobias, vielen Dank für die Informationen nach Kiew.
Gerne.
Und weil die Ukraine eben nach wie vor stark auf die USA angewiesen ist, hofft sie weiterhin auf Unterstützung von US-Präsident Donald Trump und dass der sich bald für weitreichende Sanktionen gegen Russland entscheidet. Da scheint Trump ja nach wie vor unentschlossen zu sein. Eine Sache, die für Donald Trump dagegen wohl nie zur Debatte stand, ist sein Streben nach Erfolg. Ob als Geschäftsmann in den 80er Jahren in New York oder als Präsident der Vereinigten Staaten, er sieht sich immer nur auf einem Weg, und zwar nach oben. Deals machen, schrieb er mal, sei seine Kunst. Doch sein Handeln als US-Präsident wirft die Frage auf, dealt da einer in erster Linie womöglich in die eigene Tasche? Kerstin Klein.
Das Weiße Haus in Washington. Innen hat Trump es vergolden lassen und seine Kritiker sagen, er vergolde auch das Amt. Bereichere sich und seine Familie.
It is the most corrupt.
Das ist die korrupteste Regierung, die wir je hatten. Wer profitiert? Das Volk oder Herr Trump und seine Familie? Ihre Antwort? Für die Trumps läuft es ganz gut. Beispiel 1, ein Luxusjet aus Katar. Den bekommt die US-Regierung kostenlos von der katarischen Führung. Trump könnte ihn nach seiner Amtszeit behalten. Ich würde so ein Angebot niemals ablehnen. Klar könnte ich auch dumm sein und sagen, wir wollen kein kostenloses, teures Flugzeug. Jetzt soll der Jet zur neuen Air Force One umgebaut werden. Geschätzte Kosten: hunderte Millionen Dollar. Steuergeld. Beispiel 2, Krypto. Eine Kryptofirma, die mit Trumps Bild wirbt. Ein Trump-Meme-Coin kurz vor Amtsantritt auf den Markt gebracht. Trumps Söhne, Teil des Teams. Auch Präsident Trump selbst ist auf der Webseite des Unternehmens aufgeführt, als oberster Krypto-Befürworter. Kürzlich gab es einen Wettbewerb. Wer am meisten Trump-Meme-Coins kaufte, bekam ein Dinner mit dem Präsidenten. Die gut 200 Top-Käufer zu Gast in einem von Trumps Golfclubs. Zusammen hatten allein sie mehr als 140 Millionen Dollar investiert. Ihre Namen wurden nicht veröffentlicht. Draußen demonstrierten Kritiker. Für sie bewerbe die Trump-Familie nicht nur Krypto, sondern verkaufe Zugang zum Präsidenten.
You can't trace who's putting money into this space.
Man kann nicht nachvollziehen, wer da einzahlt. Und ausländische Akteure wissen, dass man an Trump rankommt, indem man betont, wo und wie man sich finanziell engagiert. Es gibt keinerlei Trennung zwischen dem Trump-Unternehmen und dem Weißen Haus.
Separation, as there should be, between Trump Inc. and the White House.
Das Weiße Haus weist solche Vorwürfe kategorisch zurück. Nochmal, der Präsident hält sich in Sachen Interessenskonflikt an alle Gesetze. Doch auch Beispiel 3 wirft Fragen auf. Die Immobilienprojekte. Die Trump Organization baut weltweit, wird geleitet von den Trump-Söhnen Eric und Don Jr. Eric Trump stellte in Doha jüngst dieses Luxusprojekt vor. Ein Trump-Hotel mit Golfplatz. Es soll gebaut werden von der Trump Organization zusammen mit Immobilienentwicklern aus Katar und Saudi-Arabien. Vater Trump war kurz darauf zum Staatsbesuch auf der arabischen Halbinsel. Joe Bidens Sohn hatte er immer vorgeworfen, mit dem Namen des Vaters Geschäfte zu machen. Bei seinen Söhnen weist er alle Vorwürfe zurück. Donald Trumps Vermögen bezifferte das US-Magazin Forbes übrigens jüngst auf 5,1 Milliarden US-Dollar. Und damit auf mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor.
Stadtverwaltung statt Stadtverwaltung lautete der Titel, unter dem in Kassel für die Documenta 7.000 Eichen gepflanzt werden sollten. 5 Jahre dauerte es, bis alle Bäume standen und nicht alle waren Eichen. Aber es war ein Riesenprojekt des deutschen Aktionskünstlers und Bildhauers Josef Beuys. Regelmäßig war er mit seinen Werken vertreten bei der weltweit bedeutendsten Ausstellung zeitgenössischer Kunst. In diesen Wochen jährt sich nun die erste Documenta, die von 1955. Zum heutigen Festakt, zum 70. Jubiläum, erinnert die Kölner Künstlerin Cosima von Bonin mit einer Hommage an die pflanzliche Kunstaktion von einst.
Anstehen für die Kunst. 7000 Wimpel in Palmenform flattern rund ums Friderizianum in Kassel. Die Jubiläumsinstallation zur Documenta von der Künstlerin Cosima von Bonin. Zum Mitnehmen gibt es die auch für zu Hause. Harmlos verglichen mit so manchem aus den vergangenen 70 Jahren. Moderne Kunst, die auch mal wehtun kann.
Ben Vautier, er verwendet fast ausschließlich sich selbst als Material künstlerischer Darstellung. Titel seiner Aktion: Ich schlage meinen Kopf gegen die Mauer, bis er blutet.
Von Anfang an verlangt die Documenta ihren Besuchern einiges ab und das mit voller Absicht. 1955 wurde sie ins Leben gerufen als Reaktion auf das Kunstverständnis der Nazis, die abstrakte Kunst in Deutschland lange unterdrückt hatten. Die Documenta sollte diese Kunst wiederbeleben.
Der Titel des Bildes lautet Die Sexbombe und ihr Begleiter. Diese große Form stellt für mich eine schöne, üppige Frau dar, einen Filmstar, wenn man so will. Und hier diese Dusche ist für mich ihr finanzkräftiger, untersetzter Begleiter im schwarzen Anzug.
Einer der prägendsten Künstler, Josef Beuys. Er lässt unter anderem einen riesigen Steinhaufen mitten in Kassel errichten und tausende Bäume pflanzen. Manche Inszenierungen begeistern, andere verstören. Besonders heftig wird die Diskussion um die Documenta im Jahr 2022. Vor allem durch ein Banner, das antisemitische Motive zeigte.
Genau an dieser Stelle hat die Kunstfreiheit ihre Grenze. Und jetzt erwarte ich von der Documenta, dass das gegenüber den Kuratoren und den KünstlerInnen deutlich gemacht wird.
Die Chefin der Documenta tritt am 16. Juli 2022 zurück. Eine Nachfolgerin ist längst gefunden, Naomi Beckwith, Chefkuratorin vom New Yorker Museum Guggenheim, am Abend beim Festakt in Kassel. Der Geschäftsführer der Documenta ist sich sicher, man sei künftig auf alles vorbereitet.
In der Tat, ich glaube, wir haben die Documenta strukturell neu aufgestellt. Wir haben sie wesentlich krisenresilienter gemacht und wir sind damit gut gerüstet für all die Dinge, die auf uns zukommen werden.
In 2 Jahren soll sie dann stattfinden, die 16. Ausgabe der Documenta. Die Veranstalter hoffen auf viel Aufsehen ohne Skandale.
Die rhythmische Sportgymnastik ist wohl eine der Disziplinen, die so viel Perfektion und so viel Präzision verlangt wie nur wenige andere. Und kaum eine beherrscht die verschiedenen Disziplinen dabei so gut wie sie, die deutsche Olympiasiegerin Daya Fafolomeev. Doch selbst bei der großen Favoritin bei dieser Europameisterschaft geht mal was schief. Im Mehrkampffinale der EM in Tallinn verheddert sich das Band in ihrer Frisur. Und dennoch überzeugte sie die Jury so sehr, dass es am Ende trotz des Malheurs zu Bronze reichte. Wir sagen Glückwunsch. Und der gebührt auch ihr. Beim Tennisfinale der Frauen bei den French Open ist Coco Gauff ein beeindruckender Sieg gelungen. Am Ende des hart umkämpften Dreisatzmatches war die US-Amerikanerin einfach nur überwältigt. Tränen der Enttäuschung dagegen bei ihrer Gegnerin Arina Sabalenka aus Belarus, die besonders mit den starken Windböen heute in Paris zu kämpfen hatte. Ja, und wer das lange Wochenende noch selbst für eine Runde Tennis nutzen möchte, der muss jetzt gut aufpassen. Pila, wo geht das am besten? Welche Pläne hat das Wetter da für uns bereit?
Ja, also an Pfingsten sollte man vielleicht gar nicht mal so unbedingt Tennis spielen, nicht am Pfingstsonntag zumindest mal. An Pfingstmontag könnte man das im Süden machen. Denn da kommt schon aus Südwesteuropa tatsächlich die warme Luft an. Wir sehen das am Trend für Freiburg im Breisgau. Wir hatten jetzt den kältesten Tag der Woche und dann geht es nur noch nach oben mit den Temperaturen. Da wird es nicht nur warm, sondern auch deutlich freundlicher als zuletzt. Die heißen Tage Ende nächster Woche, die halten aber nicht ganz so lange an. Danach geht es aber dennoch sommerlich weiter. Im Osten, da wird es auch warm, aber da kommt die warme Luft erst etwas später an. Da haben wir erst am Montag dann den kältesten Tag in der nächsten Zeit und dann geht es erst steil berghoch. Und dann bekommen wir aber auch in Berlin deutlich über 30 Grad zum Ende der Woche. Heute Nacht sind jetzt noch viele Wolken unterwegs und es gibt vor allem von Westen immer einige Regenschauer und auch einzelne Gewitter. Am ehesten Wolkenlücken findet man am Anfang noch im Osten. Und auch morgen ist es dann eher noch ein ganz useliger und ungemütlicher Tag für uns alle. Dichte Wolken wechseln sich mit Regenschauern, mit Gewittern ab, aber auch immer mal wieder ein bisschen Sonnenschein. Erst zum Abend hin wird es dann vor allem von Westen und Südwesten her deutlich freundlicher. und dann kommt langsam das Hochdruckgebiet an. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 16 Grad am Oberrhein und bis auf 8 Grad geht es zurück in Schleswig-Holstein. Morgen tagsüber ist es dann insgesamt gar nicht mehr so warm wie zuletzt. Wir bekommen 16 Grad im Norden und bis zu 22 Grad dann im Osten in der Lausitz. Am Pfingstmontag dann schon im Süden deutlich freundlicher, im Norden noch einzelne Schauer. Auch am Dienstag ist es ähnlich. Im Süden wird es dann auch teilweise schon sommerlich warm mit bis zu 27 Grad.
Also im Norden eher nicht den Tennisschläger auspacken. Vielen Dank, Fila, für diese Aussichten. Und das waren sie, die Tagesthemen von heute. Im ersten folgt jetzt das Wort zum Sonntag, in dem es um den Druck durch öffentliche Bewertungen geht. Wir wünschen Ihnen noch ein schönes Restpfingstwochenende. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.